Geballte Übermacht von Desmond G. Sullivan, gelesen von Robert Frank. In London war kaum noch etwas wie zuvor. Sogar die sonst so gewohnte und bekannte Gelassenheit vermisste man, und das hatte natürlich seinen Grund. Bombenangriffe war man gewohnt. Danach, als die ersten V1 diese fliegenden Bomben London trafen, konnte man nach einer Weile auch damit leben, wenn man nicht zu den Opfern gehörte. Und deren waren doch viele. Die Dinger flogen nicht schneller als die Jäger, wurden von denen in ordentlichen Stückzahlen vom Himmel geholt. Auch die Sperrballons halfen. Und dann waren da die Hunderte von Flakgeschützen, in deren Sperrfeuer die meisten V1 vergingen. Auch damit konnte man sich schließlich abfinden, obwohl, wenn sie dann traf, die Wirkung furchtbar war. Das Gerät hatte nämlich rund 850 Kilogramm hochbrisanten Sprengstoff an Bord. Ja, es hatte viele Tote gegeben. Aber da die V1 eben nicht wirklich schnell flog, gab es vor dem Eintreffen immer Alarm und man konnte sich zumeist, wie bei den Bomben, in die Bunker retten. Noch beliebter waren allerdings die vielen Schächte der U-Bahnen. Auch dort traf man sich dann. Aber die neue Waffe der Deutschen, die nannten sie V2, war von einer ganz anderen Dimension. Das war eine Rakete. Noch nie zuvor hatte man von so einer Angriffswaffe gehört. Die flog, das wusste man nun, mit einem speziellen Treibstoff, der sie so hoch in den Himmel schoss, dass sie mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit auf ihr Ziel niederging. Und das, bevor man den Überschallknall hörte. Gegen dieses Teufelding hatte man keinerlei Schutz. Es gab keinen warnenden Alarm, keine Abwehrmöglichkeit. Am 8. September 1944 war die erste dieser V2, das V stand für das deutsche Wort Vergeltung, in London niedergegangen. In Chiswick. Ein großer Wohnblock war in alle Himmelsrichtungen zerstreut worden, auch die angrenzenden Gebäude waren nicht mehr zu gebrauchen. Die Zeitungen wussten nichts, das Radio brachte eine Gesprächsrunde, in der man sich fragte, ob das nicht eine Art Riesenbombe mit Zeitzünder gewesen sein könnte oder sogar Sabotage. Vielleicht von deutschen Agenten durchgeführt. Nun wusste man es besser. Die Deutschen hatten ihren Erfolg bejubelt und hinzugefügt, in London würde kein Stein auf dem anderen bleiben. Nicht diese Drohung, aber die Ungewissheit, wann wieder so ein Superding hier ankäme, hatte für die Änderung in der dargebotenen Haltung der Bürger von London gesorgt. Wenn man morgens aus dem Hause ging, wusste man nicht, ob man abends seine Lieben wiedersehen würde. Aber raus musste man ja, sei es zum Einkaufen oder zu Besuchen beim Arzt, dann gab es natürlich noch eine Anzahl von anderen sozialen Bedürfnissen, deren Erfüllung ein Londoner sich nicht nehmen ließ. Nein, das kam nicht in Frage, aber die Gesichtsausdrücke, sie waren doch ein wenig anders geworden. Und es herrschte die einhellige Meinung, den Deutschen die Pest an den Hals. Alle öffentlichen Gebäude hatten weniger Zulauf als zuvor. Es gab aber auch Ausnahmen. Da gab es Gebäude, die oft rappelvoll waren. Das waren die Kirchen. Im großen Kaufhaus Harrods war es auch schon voller gewesen, dennoch herrschte Betrieb, aber die Verkäufer hatten mehr Zeit für die Kunden als früher. Sally Fitzgerald stand vor dem Schaufenster eines Geschäftes für Damenmoden und warf die ersten prüfenden Blicke hinein. Sie war mittelgroß, ihre kurzgeschnittenen Haare schimmerten krähenschwarz, die vollen Lippen glänzten knallrot. Ihr graues Kostüm verbarg nicht die genau richtigen Rundungen, und beim Vorbeugen Richtung Scheibe konnte sie sehen, dass ihre Stupsnase noch nicht gepudert werden musste. Sie war eine schöne Frau. Viele Männer drehten sich nach ihr um, und wenn mal Soldatengrüppchen, die im Urlaub waren, an ihr vorbeigingen, dann konnte man gedämpfte Anerkennung hören oder ein lobendes, leise gezischtes Pfeifen. Das freute sie zwar, aber nun war sie eine Ehefrau, seit kurzem erst. Sie hatte den Oberstleutnant John F. Fitzgerald geheiratet, der von allen Zeitungen als Fliegerass erster Güte beschrieben wurde, der wohl auch die meisten Abschüsse hatte und von ihr, sowie von seinen eigenen Freunden, Fizzy genannt wurde. Ja, dachte sie und lächelte, ich stehe dem freien Markt nicht mehr zur Verfügung. Die Eheleute waren beide im Hauptfliegerhorst Londons beschäftigt. Sie arbeitete in der Kantine, er war Geschwaderführer der Abfangjäger sowie seit kurzer Zeit auch Kommandierender der Begleitjäger für die Bomber. Das Letztere war nicht wirklich sein Ding, wie er ihr bei mancher Gelegenheit immer wieder bekräftigte. Sally sah nun im Geschäft an der hinteren Wand auch Schuhregale. Die hatte es dort noch nicht gegeben, also nichts wie rein. Sie hatte eine klare Vorstellung von den Schuhen, die sie kaufen wollte, fand sie und probierte sie an. Es waren flache, elegante Schuhe, geschnitten wie die von Bally, Sie hatten dünne Crepsohlen und schimmerten schwarz. »Sie mögen es sportlich«, stellte die hinzugekommene Verkäuferin lobend fest. Sally nickte lächelnd. »Wissen Sie«, klärte sie die Hilfsbereite auf, während sie ihr ihre alten Schuhe reichte, »wenn man mal hier in der City ist und die Sirenen heulen Alarm, dann kann man mit diesen sportlichen Dingern richtig schnell wegpesen. Und das könnte doch verdammt wichtig sein, oder?« Die Verkäuferin bestätigte das, während sie Sally mit einem angedeuteten Griff beim Aufstehen half und fügte ernst werdend hinzu, »wenn man denn eine Sirene hört. Das ist zwar immer noch fast täglich der Fall, aber die neuen Raketen der Hunnen werden nicht angekündigt. Kann man nicht, habe ich gehört.« Sie zuckte die Achseln, begleitete Sally zur Kasse. Vor dem Kaufhaus hatte sie nicht lange zu warten, bis ein Taxi kam. Sie stieg ein, legte sich den Karton mit den alten Schuhen auf den Schoß. »Zum Fliegerhorst, bitte«, sagte sie. Oberstleutnant John F. Fitzgerald saß im Unterkunftsbunker in seinem kleinen Zimmer und blickte auf eine Landkarte, die den Tisch einnahm und an zwei Seiten über den Rand hing. Der Mann war groß gewachsen, mit breiten Schultern und blondem Haar ausgestattet. Das Interessanteste war sein markantes Gesicht. Fast eingefallene Wangen, harte Linien, schmale Lippen und blaue Augen, die oft dem Tod entgegengesehen hatten. Das waren Augen, die nichts hergaben, die zumeist kalt und konzentriert wirkten. Jägeraugen.